Ja, wir haben gestern angefangen mit dieser Übersicht über die 12 kleinen Propheten, wer sie sind, in welcher Zeit sie dienten, was ihre Botschaft ist. Dann habe ich angekündigt, dass wir uns auch merken wollen, dass überhaupt die Propheten sich auf Mose beziehen. Mose und die Propheten und Mose. Durch Mose wurden die ersten Bücher der Bibel geschrieben. Und diese ersten Bücher der Bibel, die geben uns die Grundlage für alle weiteren göttlichen Offenbarungen. Und von daher ist geradezu zu erwarten, dass die Propheten sich auf Mose beziehen, auf Mose aufbauen. Ich lese dazu nur einen Vers. Der letzte der 12 Propheten sagt ganz zum Schluss, Malachi Kapitel 4, oder 3, 22 nach anderer Einteilung. Da steht, Malachi 4, Vers 4 oder 3, 22, Gedenket des Gesetzes Moses, meines Knechtes, welches ich auf Horeb an ganz Israel geboten habe. Die Propheten bestätigen allesamt Mose, indem sie zeigen, dass die Dinge, die Mose angekündigt hat für den Fall von Gehorsam und für den Fall von Ungehorsam eintreffen. Und zudem verwenden sie das Gesetz des Mose, um daran das Volk zu messen. Um anhand des Gesetzes das Volk zu überführen. Denn das Gesetz wirkt Erkenntnis der Sünde. Aufzudecken, von Sünde zu überführen, das ist das Erste, was die Propheten taten. Wäre keine Sünde im Volk gewesen, hätte es keiner Propheten bedurft. Dann hätte ja Mose genügt. Aber es bedurfte der Propheten eben, weil das Volk abgewichen war. Und so überführen sie von Sünde, indem sie das Volk in das Licht des Gesetzes stellen, das heilig und gerecht und gut ist, wie Paulus im Römerbrief sagt. Wir finden das sehr schön veranschaulicht, demonstriert an König Josia, wie das Gesetz wirkt. Zweite Könige, Kapitel 22. Es wird hier davon berichtet, wie das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden worden ist. Und dann wird dieses Buch des Gesetzes vorgelesen, dem König vorgelesen. 2. Könige 22, die Verse 10 und 11. Und Schafan, der Schreiber, berichtete dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las es vor dem König. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Römer 3, Vers 20, durch Gesetz ist Erkenntnis der Sünde. So also stehen die Propheten mit Mose in Zusammenhang. Und jetzt noch, bevor wir uns Habakuk zuwenden, noch eine letzte Beobachtung, Naherfüllung und Letzterfüllung. Die Propheten, sie kündigen ein Handeln Gottes an, das sie nennen den Tag des Herrn. Was wollen sie damit sagen? Sie wollen damit sagen, dass der Herr, der regiert, er, der König ist, dass er nicht etwa untätig ist, und sein Regiment abgetreten hätte, wie das eben der Sünder meint, auch wenn er es nicht offen sagt. Aber er sagt sich, naja, Religion und der Glaube an Gott oder an irgendeine erste Ursache, das ist ja wohl irgendwie anzunehmen. Aber dass dieser Gott auch der lebendige Gott ist, der regiert, der herrscht, der nicht nur alles sieht, sondern dem auch alles untertan ist, das ist etwas, das das Gewissen der Menschen nicht bewegt, gar nicht beeinflusst. Und so sagen sich die Menschen in ihren Herzen, Gott tut weder Gutes noch Böses. Schlagen wir dazu eine Stelle auf, Zephania Kapitel 1. Vers 12. Zephania 1, Vers 12. Und es wird geschehen zu jener Zeit, da werde ich Jerusalem mit Leuchten durchsuchen. Ich werde die Männer heimsuchen, die auf ihren Häfen liegen, die in ihren Herzen sprechen, der Herr tut nichts Gutes und nichts Böses. Der Herr tut nichts Gutes und nichts Böses. Also der Glaube an Gott ist schon gut, um das Leben ein bisschen zu veredeln, und Religion macht sich allemal gut. Das haben die Juden alle gefunden. Und einen Tempel zu haben und erhabene Offenbarungen zu besitzen und eine glorreiche Geschichte von ehemals, das wertet uns als Volk auf. Aber dass dieser Gott der lebendige Gott ist, der wirkt, das hat auf das Gewissen keinerlei Einfluss. Und so sagen sie in ihren Herzen, Gott tut weder Großes noch Kleines, Gott tut weder Gutes noch Böses. Gott ist einfach ein Konzept. Und nun kündigen die Propheten einen Tag an, an dem Gott handeln wird, so dass jeder merkt, Gott ist, und er ist der lebendige Gott, der Unwiderstehliche, der zu verderben und zu retten vermag, und aus dessen Hand niemand rettet. Und jenen Tag nennen die Propheten eben den Tag des Herrn. Und dieser Tag des Herrn, der stand kurz bevor, und an diesem Tag des Herrn, da begriffen die Empfänger der Botschaft der Propheten, dass Gott genau der ist, als den die Propheten und als den Mose ihn verkündigt haben. Ein Tag der Katastrophe, ein Tag, an dem Gott seinem Volk alle Kraft nimmt, allen Mut nimmt, sie hilflos dahingibt. Und da spüren sie die Hand dieses Gottes. Das ist eben der Tag des Herrn. Nun, dieser Tag des Herrn hat aber auch eine weiterreichende Bedeutung als nur jene, die zunächst nur für Juda und Jerusalem oder Israel im Nordreich galt. Dieser Tag des Herrn, dieser Tag des Eingreifens Gottes in die Geschehnisse dieser Welt, dieser Tag wird eine Letzterfüllung finden an einem letzten großen Tag, an dem Gott so eingreifen wird, dass alle Welt es erkennen und sehen wird. Nun nehmen wir als Beispiel Joel. Joel Kapitel 1. Joel hat seine Weissagungen so aufgebaut, er verweist auf eine Reihe von Katastrophen. Viermal hintereinander haben Heuschrecken die ganze Ernte aufgefressen. 4 Jahre hintereinander. Und damit will er ihnen sagen, merkt ihr denn immer noch nicht, das ist nicht Zufall, das ist die Hand des Herrn. Merkt ihr es denn nicht? Und dann ruft er das Volk zur Buße auf. Und weil er weiß, dass die Buße nicht kommen wird, sagt er, der Tag des Herrn wird kommen. Joel 1, 15, ach über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Und dieser Tag, der steht nahe bevor.
Dann redet aber Joel wiederholt von einem Tag des Herrn und wir merken, dass er nicht nur diese baldige Zerstörung oder relativ baldige, vielleicht geschah sie erst 200 Jahre später, diese baldige Zerstörung Jerusalems, nicht nur sie meint, sondern er meint damit einen endzeitlichen Tag mit weltweiter Wirkung. Das sehen wir in Kapitel 2, im Vers 31. Ich werde Wunder geben, 2, 30 und 31, ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und dann Joel Kapitel 3, Vers 14, Getümmel. Getümmel im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Das ist der Tag des weltweiten Gerichts. So haben also die Weissagungen insgesamt jeweils mehr als eine Erfüllung. Eine Naherfüllung und eine Letzterfüllung. Nun, das ist uns vielleicht selbstverständlich, aber das ist Bibelauslegern nicht immer selbstverständlich gewesen und es ist auch bis heute nicht allen selbstverständlich. Erst kürzlich hat mir jemand wieder erzählt, da waren bei ihm Leute an der Haustür, zwei adrett angezogene junge Männer, die Deutsch redeten, ganz anständig, aber so, dass man merkt, die kommen aus dem Land, wo es besser ist. Amerika, du hast es besser als unser Kontinent, der Alte, wie Goethe dichtete. Und die haben gesagt, sie seien Israel, ihre Gemeinschaft. Und das waren die Mormonen. Aber das glaubt auch die römisch-katholische Kirche, das glauben auch die Zeugen Jehovas, sie seien Israel. Und das glaubt auch ein Teil der evangelischen Christenheit, dass die christliche Kirche Israel ersetzt habe und alle Weissagungen der Propheten von diesem Tag des Herrn haben sich erschöpft in der Zerstörung und in der Zerstreuung Israels. Und alle Verheißungen des Messias und alle Verheißungen von Wiederherstellung und zukünftigen Segen haben sich erfüllt in der Bekehrung der Nationen und in der Gemeinde. Und darum ist es doch wichtig, dass wir uns das klar vor Augen halten und das auch begründen können, dass die Weissagungen der Propheten eine Naherfüllung haben, aber dass das nicht die letzte ist, dass eine Letzterfüllung bevorsteht, ein weltweiter Tag des Herrn und darauf folgend eine buchstäbliche Wiederherstellung der Nation, des Volkes Israel. Nehmen wir ein Beispiel, um das sehr schön zu zeigen, wo das wirklich ganz deutlich belegt wird, Hosea Kapitel 3. Hosea Kapitel 3, das steht in den Versen 4 und 5. Hosea Kapitel 3, die Verse 4 und 5. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer und ohne Bildsäule und ohne Ephod und ohne Teraphim. Danach werden die Kinder Israel umkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu dem Herrn und zu seiner Güte am Ende der Tage. Und diesen Abschnitt, den kann man wirklich nicht anders verstehen, als dass hier von Israel gesprochen wird, dass sich am Ende der Tage noch bekehren wird. Man kann nicht die erste Hälfte auf Israel beziehen und plötzlich die zweite auf die Gemeinde. Denn das müsste man hier tun, wenn diese Theorie stimmen sollte, dass die Gemeinde Israel sei. Also der Vers 4 sagt, die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben. Seit der Zerstörung des Tempels, seit Beginn der babylonischen Gefangenschaft 586 vor Christus, hat Israel keinen König gehabt. Ohne Fürsten, Fürsten hatten sie noch bis zum Kommen Christi. Sie hatten noch Fürsten in der Makkabäerzeit, aber nachher auch keine Fürsten mehr. Ohne Schlachtopfer. Seit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus haben die Juden kein Schlachtopfer. Sie opfern nicht. Und das ist für die Juden eine große Verlegenheit, für solche, die es ernst nehmen und die fragen, wie sie ihre Sünde loswerden. Und wenn man sie dann fragt, ja, wer bezahlt denn für deine Sünde? Wer sühnt denn deine Sünde? Du weißt doch selbst, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das wissen die. Sie haben kein Opfer. Und darum wollen sie ja unbedingt wieder einen Tempel und ein Opfer. Und sie werden lange ohne Ephod sein. Ephod, das ist das hohe priesterliche Gewand. Seit 70 nach Christus gibt es keinen hohen Priester. Keinen hohen Priester, keine Opfer, kein König, nichts. Und nachher steht, also es heißt, sie werden viele Tage so sein, das sind jetzt 2000 Jahre. Und dann steht, danach werden die Kinder Israel umkehren, nach dieser langen Zeit. Lange Zeit ohne König, ohne Opfer, ohne hoher Priester, werden sie umkehren, die gleichen. Und das kann nicht die Gemeinde sein. Denn die Gemeinde, die entstand ja in der Zeit, als Israel das Opfer und den hohen Priester verlor. So wird das eine lange Zeit verstreichen, da Israel keine Beziehung hat, direkte, zu Gott. Und dann werden sie umkehren. So hat also diese Verheißung hier der Umkehr hat eine endzeitliche Erfüllung. Ja, eine Vorerfüllung und dann eine endzeitliche Erfüllung, eine gewisse Vorerfüllung, als Juden aus dem Exil zurückkehrten. Und dann hatten sie ja nachher zwar keinen König, aber sie hatten doch für eine Zeit einen hohen Priester und Tempel und Opfer. Aber die Vollerfüllung, die Letzterfüllung, die ist am Ende der Tage. Und das müssen wir einfach berücksichtigen, denn sonst werden wir die Propheten nicht verstehen. Gut, so viel zu dieser Frage, zu diesem Punkt Naherfüllung und Letzterfüllung. Und jetzt wenden wir uns dem Propheten Habakuk zu. Habakuk 1, Vers 1, der Ausspruch, welchen Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Wir wollen uns einige Gedanken machen über den Propheten und seine Zeit, also sein Name, wer er war, wann er lebte, dann über sein besonderes Thema. Und dann wollen wir uns eine Gliederung ansehen des Propheten, bevor wir die Verse im Einzelnen betrachten. Der Prophet, wir kennen nur seinen Namen. Der Ausspruch, welchen Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Von verschiedenen Propheten wird uns der Name des Vaters gesagt, zum Beispiel von Jona, Jona 1,1, Jona der Sohn Amittais. Oder auch von Zacharia wird der Name des Vaters gesagt. Bei Habakuk wissen wir nur seinen Namen. Dann wird bei den meisten Propheten gesagt, zu welcher Zeit, zur Zeit welcher Könige sie weissagten. Hosea 1,1, das Wort des Herrn, das zu Hosea, dem Sohn Beeris, geschah in den Tagen Usias, Jotams, Ahas, Hiskias, der Könige von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes Joas, des Königs von Israel. Aber auch das fehlt bei Habakuk, keine Angabe der Zeit. Nun, wir können seine Zeit, können wir bestimmen anhand seiner Botschaften, anhand seiner Weissagung. Er kündigt das Einfallen der babylonischen Heere in Jerusalem an. Steht ausdrücklich im Vers 6, siehe, ich erwecke die Chaldäer. Also lebte er ziemlich sicher, nachdem das assyrische Weltreich untergegangen war und Babylon dessen Stelle als Herrin der Welt eingenommen hatte. Und das war im Jahr 612 vor Christus geschehen. Damals wurde Ninive, die Hauptstadt des Assyrerreiches, zerstört durch die Babylonier. Jetzt also steht bevor, eine Invasion der Babylonier in Juda und Jerusalem. Die erste Belagerung Jerusalems geschah im Jahr 605. So hat er also geweissagt zwischen 612 und 605. Wodurch war diese Zeit gekennzeichnet? Nun, es wird uns vieles in den Königsbüchern gesagt und einiges oder etliches auch in den Propheten gesagt über jene Zeit, da Assyrien von der Bildfläche verschwand und Babylon als Weltmacht aufstieg, wie der Zustand der Völker der beiden Reiche Israel und Juda war. Wir lesen in den Königsbüchern vom letzten gerechten König in Jerusalem, Josia, wie er sich einmischte in die Weltpolitik. Er versuchte, sich dem Ägypterkönig in den Weg zu stellen, als er nach Karkemisch unterwegs war, um dem Assyrer beizustehen gegen Babylon. Und dabei kam Josia um. Das steht in 2. Könige 23, Vers 29. 2. Könige 23, Vers 29. In seinen Tagen zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, und dann steht hier wieder den König von Assyrien hinauf, es sollte eigentlich stehen zum König von Assyrien hinauf, denn er zog zu ihm, um ihm beizustehen, nicht gegen ihn zu kämpfen, ihm beizustehen gegen die immer mächtiger werdenden Babylonier. An den Strom Frat, und der König Josia zog ihm entgegen. Und dabei kam Josia um. Und bei dieser Schlacht, die dann entbrannte, eben zwischen Ägyptern und Assyrern auf der einen und Babylon auf der anderen Seite, siegte Babylon und zerstörte nachher Ninive. Jetzt wurde Babylon zur Weltmacht. Und der Aufstieg Babylons war begleitet von einem gleichzeitigen Niedergang in Juda. Josia war der letzte gerechte König auf dem Thron Davids. Er hatte nur missratene Söhne, die auf den Thron kamen, die Gott nicht fürchteten, die gottlos waren, und die Gesetzlosigkeit nahm überhand, und gleichzeitig bereitete jetzt Gott die Zuchtroute vor, die Juda und Jerusalem ihrer Sünden wegen heimsuchen sollte. Das ist eben Babylon. Das ist die Zeit, in der Jeremia weissagte. Das ist die Zeit, in der Habakuk weissagte. Der Name Habakuk bedeutet umarmt. Umarmt. Es gibt ein Verb Chabak, das heißt umarmen. Das kommt einige Male vor im Alten Testament. Josef umarmte seine Brüder. Ich habe gerade gestern, vorgestern das gelesen. Dort wird dieses Verb verwendet, Chabak. Chabakuk heißt umarmt. In Liebe umarmt. Habakuk ist jemand, der diesen Namen, sei es, dass die Eltern ihm diesen Namen gaben oder dass man ihm diesen Namen später gegeben hat, wie auch immer. Jemand, der wusste, dass Gott sein Volk in Liebe aufgenommen hat. Wie der Vater oder die Mutter meistens ein Kind, ein weinendes Kind, aufnimmt und an sich drückt. Aber da fragen wir uns gleich, kann man denn überhaupt daran glauben, dass Gott jemanden liebt, sein Volk liebt, wenn solche Dinge passieren, die Habakuk jeden Tag sehen muss? Er redet von Gewalttat. Er redet von Überhandnehmen der Sünde. Er redet von Blutvergießen. Und so war tatsächlich die Zeit, in der er lebte. Lesen wir diese Verse 2 bis 4. Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht? Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an? Verwüstung und Gewalttat sind vor mir, Streit entsteht, Hader erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt nimmermehr hervor. Denn der Gesetzlose umzingelt den Gerechten, darum kommt das Recht verdreht hervor. Die Gerechten werden niedergetreten von den Gottlosen in Jerusalem. Der Prophet Jeremia beschreibt die Regierung Joachims. Und das war der König, der regierte, als die Babylonier erstarkten, und er regierte, als die Babylonier Jerusalem das erste Mal belagerten. Jeremia 22. Vers 13. Jeremia 22, Vers 13. Wehe dem, der sein Haus mit Ungerechtigkeit baut und seine Obergemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt. Und dann Vers 17. Denn deine Augen und dein Herz sind auf nichts gerichtet, als auf deinen Gewinn und auf das Blut des Unschuldigen, um es zu vergießen, und auf Bedrückung und Gewalttat. Genau das sieht auch Habakuk. Kann man da noch an einen Gott glauben, der die Seinen liebt? Dann Habakuk, er war womöglich Levit. Und zwar hätten wir ein Indiz dafür im Kapitel 3. Habakuk Kapitel 3. Da steht im Vers 1, Habakuk 3, Vers 1, Gebet Habakuks des Propheten nach Schigionot. Und dann ganz zum Schluss des Kapitels, Habakuk 3, Vers 19, da steht dem Vorsänger mit meinem Saitenspiel. Das sind also beides Anweisungen für die Art und für den Ort des Vortrags. Das Kapitel 3 ist ein Psalm, der sich allerdings außerhalb der Sammlung des Psalmbuches befindet. Und es findet sich hier diese Überschrift, die wir sonst nur noch aus Psalm 7 kennen, Psalm 7, Vers 1. Psalm 7, Vers 1, Shigayon. Das ist Einzahl für dieses Wort, das Habakuk in der Mehrzahl verwendet. Shigionot. Das ist eine Anweisung für die Art des Vortrags. So wie Dur oder Moll oder vielleicht auch Andante oder Allegro oder wie auch immer. Und dann diese Anweisung am Schluss, dem Vorsänger. Das steht sehr häufig in den Psalmen als Überschrift. Das Lied wurde also geschrieben für den öffentlichen Vortrag im Tempel. Und daraus könnte man annehmen, obwohl es nicht sicher ist, dass Habakuk ein Levit war. Auf alle Fälle jemand, der das Lob Gottes sang. Die Zeit des Propheten. Er wird nachher von Katastrophen reden, die kommen. Von furchtbaren Dingen. Wie Gott dieses Volk heimsuchen wird. Durch eine grausame, durch eine brutale Eroberungsmaschinerie. Kann man das Lob Gottes singen in einer solchen Welt? Kann man von einem Gott der Liebe reden? Habakuk, in Liebe umarmt. Kann man diesen Gott, einen Gott loben, der solche Dinge geschehen lässt? Ja, das sind Dinge, die den Propheten umtreiben, und das sind Fragen, die auch uns von Zeit zu Zeit umtreiben. Sein Thema, das Thema des Propheten,
ist die Frage nach Gottes Gerichtswegen. Habakuk spricht von Gottes unbegreifliche Art, von Gottes unbegreiflichen Gerichtswegen. Und damit hängt zusammen, dass dieses Buch ganz eigentümlich ist unter den Propheten. Das ganze Buch Habakuk ist ein Dialog. Ein Dialog zwischen dem Propheten und seinem Gott. Zwiesprache. Habakuks Zwiesprache mit Gott. Er stellt eine Frage. Wir haben diese Frage schon gelesen, Verse 2 bis 4. Und auf diese Frage antwortet Gott. Und diese Frage ist einerseits dem Habakuk eine Antwort, aber andererseits weckt die Antwort neue Fragen. Es bekommt auch neue Probleme. Und dann fragt Habakuk ein zweites Mal, stellt eine zweite Frage, 1,12 bis 2,1. Und auch auf diese zweite Frage antwortet Gott. Das ist das ganze Kapitel 2, mit Ausnahme des ersten Verses. Und diese zweite Antwort Gottes, die überzeugt Habakuks Herz in solcher Weise, dass er am Schluss mit Gebet und Lob antwortet. Und das macht dieses Buch in besonderer Weise ansprechend für uns. Wir bekommen hier Einblick in die Nöte, in den Kummer des Propheten und wie Gott ihm antwortet. Nun, die Zeit, die muss auch außerordentlich schwierig gewesen sein. Denn sein Zeitgenosse Jeremia ist auch jemand, der uns Einblick gibt in seinen Kummer, in seine Nöte. Es finden sich im Buch Jeremia eine ganze Reihe von solchen Gebeten, von Bekenntnissen Jeremias, wie er vor Gott klagt, wie er, genauso wie Habakuk Fragen stellt, warum? Warum lässt du die Dinge so laufen? Warum geht es den Gottlosen besser als den Gerechten? Auch Jeremia stellt solche Fragen. Und wir fragen uns manchmal auch. Von Zeit zu Zeit überkommt es uns wieder. Wir auch leben Dinge, sehen Dinge oder beobachten Dinge um uns herum. Und manchmal verstehen wir es nicht. Herr, wie lange schweigst du? Wie lange willst du da noch zuschauen? Und an Habakuk können wir lernen, wie der Gerechte nicht zuschanden werden muss, sondern wie der Gerechte von Klage zu Lob kommen kann. Von Klage zu Lob. Im Kapitel 1 Zwiesprache. Im Kapitel 2 Verheißung. Im Kapitel 2 redet Gott von dem, was er tut und was er noch wirken wird. Und das führt Kapitel 3 zum Bekenntnis von diesem Psalm in Kapitel 3. Wir sehen also, wie Habakuk am Anfang klagt, Kapitel 1, das habe ich unten hingeschrieben. Nachher, wie Habakuk hört und dann, wie Habakuk lobt. Und das wollen wir mit ihm lernen, genau das wollen wir lernen. Und dazu hat Gott uns dieses Buch gegeben. Wie dankbar sind wir für dieses Buch. Und wir sind natürlich gespannt, wo die ganze Sache wendet oder woran die Sache sich entscheidet, dass es zu dieser Wende kommt, von Klagen zu Loben. Hier, genau in der Mitte, da. Daran entscheidet sich alles. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Was heißt Glauben? Dem Gott vertrauen, der treu, der gerecht, der wahr ist. Auch wenn aller Schein dagegen spricht. Aller Schein spricht dagegen, dass Gott Liebe ist. Aller Schein spricht dagegen, dass Gott gerecht ist. Aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben und nicht untergehen und irre werden. Durch seinen Glauben. Gut, jetzt hier eine mehr formale Einteilung des Buches. Also diese Einteilung, diese Gliederung, die bekommt ihr auf diesen Blättern. Muss also niemand abschreiben. Zwei Hälften des Buches. Habakkuks Glaube wird geprüft. Und nachher sehen wir, wie Habakkuks Glaube obsiegt. Glauben wird eben geprüft. Ja, es ist so, hätten wir nicht Glauben, glaubten wir nicht Gott und der Bibel, hätten wir manche Probleme nicht. Aber weil wir glauben, Gott ist gerecht, weil wir glauben, Gott ist allmächtig, weil wir glauben, Gott ist im Regiment, weil wir glauben, Gott ist Liebe, bekommen wir Probleme. Glaubten wir all das nicht, hätten wir keine Probleme mit Ungerechtigkeit, mit Betrug, mit Gewalttat, mit Mord. Ja, solche Dinge passieren halt. Wären wir gläubige Darwinisten, solche Dinge passieren halt. Gehört dazu. Kampf ums Dasein, Überleben der Stärkeren. Aber weil wir glauben, bekommen wir Probleme. Der Gläubige hat Probleme, die nur der Gläubige hat. Sein Glaube wird geprüft. Und wir sehen hier, wie der Glaube obsiegen kann. Und das ist schon wichtig, dass wir uns diese Dinge durchdenken und auch den Tatsachen wirklich ins Gesicht sehen. Was da alles passiert um uns herum. Und dass wir das gründlich durchdenken, nicht wegschauen, dass wir auch unseren Glauben nicht nur für uns behalten können, sondern auch bekennen können. Ja, Gott ist Liebe und Gott ist gerecht und Gott ist im Regiment. Wir werden ja immer wieder herausgefordert, Menschen, die fragen sich, ja, wo ist da eine Gerechtigkeit, wo ist ein Gott der Liebe, wo? Solche Dinge passieren, unschuldige Kinder, gestern in der Zeitung gelesen, ein Hund zerreißt zwei Säuglinge. Was ist denn das für ein Gott? Kann denn der nicht aufpassen oder will er nicht aufpassen? Kann er nicht, dann ist er nicht allmächtig. Will er nicht, dann ist er nicht Liebe. Ja, das sind Fragen. Gut, dann schauen wir uns jetzt Habakkuk Fragen, ersten Fragen und Gottes erste Antwort an. Die erste Frage, die Habakkuk hier stellt, ist: Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Das ist eine Klage. Wie lange schon? Ich habe lange gerufen. Wahrscheinlich Jahre. Während dieser Jahre des geistlichen Niedergangs in Jerusalem, während der gottlosen Herrschaft dieses Joachim, während all dieses Blutvergießens in Jerusalem. Und der Prophet hat gebetet, zum Herrn gerufen, O Gott, erwecke dieses Volk. O Gott, wirke an diesem Volk. O Gott, suche es heim. Und es geschieht nichts. Der König sitzt immer noch auf seinem Thron. Und schaltet und waltet in seiner Weise. Ich habe gerufen und du hörst nicht. Das ist eine ziemlich kühne Behauptung und wir staunen ja immer wieder, wie ehrlich die biblischen Schreiber sind. Ganz ehrlich schreibt er hier auf, was er Gott gesagt hat. Du hörst nicht, behauptet er ganz einfach. Wie lange? Das drückt auch Ungeduld aus. Der Prophet wird ungeduldig mit Gott und mit Gottes Wegen. Und dann fragt er, warum lässt er mich Unheil sehen? Ich sagte vorhin, dass Jeremia genau gleiche Fragen stellt. Jeremia Kapitel 12, Vers 1. Jeremia 12, Vers 1. Du bist gerecht, Herr, wenn ich mit dir hadere, doch von deinen Urteilen möchte ich mit dir reden. Warum ist der Weg der Gesetzlosen glücklich, sind sicher alle, die Treulosigkeit üben? Warum? Hiob fragt neunmal, warum? Er kann nicht verstehen, was ihm geschieht. Und das ist wirklich nicht leicht zu verstehen, was hier der Prophet sehen muss. Der Prophet liebt seinen Gott, er fürchtet seinen Gott, er liebt sein Volk, er verabscheut die Ungerechtigkeit, er weiß, dass Gott Sünde hasst. Und dann muss er beobachten und sehen, die Gesetzlosigkeit darf ungestraft ihr Werk tun. Und die Folge ist, dass die Leute sich daran gewöhnen und sich sagen, man kann sündigen und es passiert nichts. Und so erkaltet die Liebe bei den vielen. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand und die Liebe erkaltet. Das heißt, die Menschen hören auf, Gott zu lieben, wenn das passiert. Darum wird das Gesetz kraftlos. Das Recht kommt nicht mehr hervor. Der Gesetzlose umzingelt den Gerechten. Darum kommt das Recht verdreht hervor. Und je länger das so geht und je länger die Leute das beobachten, desto mehr sind da, die die Furcht Gottes verlieren und die Liebe zu Gott verlieren. Ja, der Herr sagt das in Matthäus Kapitel 24, Vers 12, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe der vielen wird erkalten. Und das ist ein Problem. Kann Gott denn das wollen? Warum lässt du das so lange laufen? Und das sind Dinge, wir verstehen sie nicht. Habakkuk bekommt schon Antworten, aber er bekommt keine Erklärungen. Und das sind Fragen, die wir wirklich haben. Wenn wir beobachten, was geschieht in der Welt, wenn wir beobachten, wie gerade unsere Zeit, die Nachkriegszeit, seit dem letzten großen Krieg, ist eine Zeit, die einerseits gekennzeichnet ist von einem beispiellosen, sittlichen Niedergang. Moralische Degenerierung und ein Abwerfen von Hemmungen, die alle göttlichen Gebote dem Menschen auferlegen. Und gleichzeitig, und das ist wirklich erschütternd und unbegreiflich, wirtschaftliches Gelingen. Man kann daran irre werden. Es geht den Menschen immer besser und sie werden immer gottloser dabei. Und sie werden immer gottloser und dafür geht es ihnen immer besser. Man könnte irre werden daran. Wir verstehen nicht, warum. Gott, wie lange willst du das noch so laufen lassen? Kannst du so etwas denn wollen? Denn die Entwicklung der Dinge gibt ja scheinbar all denen recht, die sagen, da ist kein Gott, da ist kein Gericht, da ist keine Ewigkeit, da muss keiner sich je verantworten vor einem höchsten Richter. Wer irgend Hemmungen und Furcht hat, einfach sittliche Bedenken Dinge zu tun, weil er einen Gott fürchtet, ist ja nur der Dumme. Und so erkaltet die Liebe in den Menschen, die Liebe zu Gott und die Furcht vor Gott. Und das sind Fragen, wir verstehen es nicht. Nun ist es ja so, wir meinen, wir müssten nur das glauben, was wir verstehen. Und wir müssten Gott nur da vertrauen, wo wir ihn verstehen. Und das ist einfach verkehrt. Gott erklärt nicht alles, was er tut. Und wir müssen uns damit abfinden, dass wir beschränkt sind und nicht nur beschränkt, sondern auch sehr, sehr verfinstert. Und dass es an unserem Unverstand liegt, dass wir Dinge nicht verstehen. Und dass Gott gerecht ist und gerecht bleibt in seinem Tun, auch wenn wir es nicht verstehen. Nun, Gott antwortet. Gottes Antwort, die Verse 5 bis 11. Seht unter den Nationen und schaut. Und erstaunt, staunt. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und ungestüme Volk, welches die Breiten der Erde durchzieht, um Wohnungen in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchtbar. Sein Recht und seine Hoheit gehen von ihm aus. Und schneller als Pardel sind seine Rosse und rascher als Abendwölf. Und seine Reiter sprengen einher. Und seine Reiter kommen von Ferne, fliegen herbei wie ein Adler, der zum Fraß eilt. Sie kommen zur Gewalttat allesamt. Das Streben ihrer Angesichter ist vorwärts gerichtet. Und Gefangene rafft es zusammen wie Sand. Und es spottet der Könige, und Fürsten sind ihm ein Gelächter. Es lacht jeder Festung, und es schüttet Erde auf und nimmt sie ein. Dann fährt es daher wie der Wind und zieht weiter und verschuldet sich. Diese seine Kraft ist sein Gott. Habakuk hat gesagt, gefragt und damit fast behauptet, Gott, du tust nichts. Und was sagt Gott? Seht unter den Nationen, schaut, ich wirke. Gott wirkt die ganze Zeit. Das Problem ist, wir sehen es nicht. Wir meinen, Gott sei untätig. Er ist gar nicht untätig. Nun, wenn wir glauben, wenn wir wirklich glauben, was wir bekennen doch, dass Gott der lebendige Gott ist. Wir bekennen, dass er der unwandelbare Gott ist. Wir bekennen, dass er der ewige Gott ist, der Allmächtige, der Allgegenwärtige. Wenn dem so ist, dann kann Gott nie und nirgends aufhören, wirksam zu sein. Gott kann nicht der passive Gott werden, bloß weil wir ihn nicht handeln sehen. Gott ist eben nicht der Gott der Philosophen. Dieser öde Gott, der einfach eine erste Ursache ist und nachher die erste Ursache, nachdem sie ihren Tritt gegeben hat, allem Sein, dass es ins Rollen kam, sich zurückgezogen hat auf sich selbst. Nein, Gott ist der lebendige Gott, der wirksam und wirkende Gott, der allgegenwärtige, der alle Zeit und überall wirkende Gott. Wir sehen es eben nicht, weil wir so blind sind. Ja, auch die Katastrophen, die da angekündigt werden und die vorbereitet werden, Gott sagt, ich bin am Wirken, ich bin daran, eine Katastrophe vorzubereiten. Auch Katastrophen, die geschehen, die bedeuten nicht, dass Gott die Welt vergessen hat. Das ist ja das Wirken Gottes. Es geschieht doch nichts ohne ihn. Gott ist eben nicht der Gott des Aristoteles, der Gott verglich mit einer Amme, die, statt auf ihr Kind aufzupassen, einschläft. Das ist der Gott der Philosophen, einfach ein Prinzip, das am Anfang war, aber nicht mehr wirkt. Gott ist nicht ein Prinzip, er ist der lebendige Gott. Das ist der Gott der Propheten. Das ist der Gott der biblischen Autoren. Das ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist der Gott des Christen, der lebendige Gott. Und so müssen wir es einfach auch annehmen. Das, was Gott, so wie wir sagen, geschehen lässt, heißt nicht, dass Gott nicht wirksam sei, denn es geschieht nichts ohne Gott. Amos hat das sehr drastisch ausgedrückt. Amos Kapitel 3. Vers 6, geschieht ein Unglück in der Stadt und der Herr hätte es nicht bewirkt. Ja, wir wundern uns manchmal, wie die Propheten sich ausdrücken oder genauer gesagt, wie Gott sich durch die Propheten ausdrückt. Wir sagen ja lieber, der Herr hat es zugelassen. Stimmt ja. Aber meistens sagen die biblischen Autoren, Gott hat geschlagen. Gott hat gesandt. Gott hat niedergerissen. Gott hat umgeworfen. So sagen es die biblischen Autoren. um uns deutlich zu machen, dass Gott wirklich der lebendige Gott ist. Und so steht hier im Vers 6, denn siehe, ich erwecke die Chaldäer. Ich erwecke. Wo Gottes Volk sich von Gott abwendet, bleibt Gott der wirkende Gott. Richter 3, Vers 12. Die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn, und der Herr stärkte Eglon. Der Herr stärkt Eglon. Aktiv. 2. König 21, 12. Darum so spricht der Herr, der Gott Israel, siehe, ich will Unglück über Jerusalem und Juda bringen, dass jedem, der es hört, seine beiden Ohren gellen sollen. Ich werde über Jerusalem die Messschnur Samarias ziehen und das Senkblei des Hauses Ahabs. Und ich werde Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Ja, und entsprechend sagt 2. Könige 24, Verse 1 und 2, dort, wo die Babylonier kommen und Jerusalem belagern. 2. Könige 24, Verse 1 und 2. In seinen Tagen zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf und Joachim wurde sein Knecht 3 Jahre. Dann wandte er sich und empörte sich gegen ihn. Und der Herr sandte gegen ihn Scharen der Chaldäer und Scharen der Syrer und Scharen der Moabiter und Scharen der Kinder Ammon. Er sandte sie wieder Juda, um es zu vernichten, nach dem Wort des Herrn, das er durch seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. Fürwahr, nach dem Befehl des Herrn geschah dieses gegen Juda, um es vor seinem Angesicht hinwegzutun, wegen der Sünden Manasses. Ja, Gott wirkt. Und daraus müssen wir natürlich für unsere Zeit lernen. Auch wenn wir jetzt nichts sehen, und es scheint, dass diese Ordnung, die wir hier haben, diese europäische Ordnung und unsere Ordnung in der Gesellschaft, wir denken, ja, das geht fröhlich so weiter. Wir wissen nicht, wie lange es weitergeht, aber etwas wissen wir ganz sicher. Gott ist am Wirken und er ist daran, schon die Werkzeuge der Zerstörung zuzubereiten, die das alles zerstören werden. Er tut es einfach. Er ist am Wirken. Können wir ganz sicher sein. Nun, das soll uns lehren, ihm zu vertrauen, dass er weiß, was er tut. Soll uns auch einen Eindruck geben von seinem für uns unbegreiflichen Retterwillen, von seiner Langmut, dass er noch so lange wartet und Zeit und Gelegenheit gibt zu Buße, zu Umkehr, auch wenn den Heiligen, den Gerechten die Zeit lang wird. Und es soll uns auch lehren, ihn, diesen wirksamen, wirkenden Gott, zu fürchten und zu lieben. Beides, zu fürchten und zu lieben. Im Vers 8 steht, oder im Vers 7, dieses Volk ist schrecklich und furchtbar, sein Recht und seine Hoheit gehen von ihm aus. Wir müssen das sehr gut beachten. Denn einerseits steht, ich erwecke die Babylonier. Also Gott gibt ihnen die Macht, sie sollen sein Werkzeug des Gerichts sein, in seiner Hand, Zuchtrute in seiner Hand. Aber die Sünde und die Bosheit der Babylonier, das geht nicht von Gott aus. Das ist im Herzen der Babylonier. Steht hier, sein Recht und seine Hoheit gehen von ihm aus. Also diese Anmaßung. Und dass sie sich nachher so aufspielen und so auftrumpfen und so groß tun, das geht von ihnen aus. Das ist ihre Sünde. Also das Böse, das Menschen tun, das ist ihr Böses. Auch wenn Gott, der im Regiment ist, ihnen Möglichkeit und Raum gibt, all das zu tun. Sie könnten nichts tun, ließe Gott sie nicht gewähren. Aber die Sünde ist ihre Sünde, ist ihr Böses. Und dann heißt es im Vers 8, seine Reiter kommen von ferne. Bleiben wir noch einige Augenblicke bei diesem Ausdruck und dann ist die Zeit auch schon um. Wie viele Finger habe ich noch? Noch vier, noch dreieinhalb. Von Ferne, das heißt einmal geografisch von Ferne, es war weit von Juda nach Babylon, eine Reise von mehreren Wochen, wenn man beständig unterwegs war, also weit von Ferne, aber nicht nur in dem Sinn geografisch von Ferne, sondern das zeigt uns auch, dass Gott von Ferne her alles sieht und alles von Fern her lenkt und an seinem Tag eintreffen lässt. 5. Mose 28, Vers 49. Hier haben wir so ein schönes Beispiel dafür, wie die Propheten eben sich auch der Sprache des Mose bedienen. 5. Mose 28, Vers 49. Als Folge der Sünde und des Ungehorsams Israels, der Herr wird von Ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation gegen dich herbeiführen, gleich wie der Adler fliegt. Von Ferne. Und jetzt sehen wir, das ist nicht nur geografisch von Ferne. Gott hat schon davon geredet in den Tagen Moses, also vor alter Zeit schon, von Ferne. Gott hat das von Anfang an gesehen, was da kommt. Gott hat von Anfang an gesehen, wie sein Volk sündigen wird, Böses tun wird. Und er hat die Gerichtswerkzeuge von Anfang an schon bereitet und bestimmt. Alles Antwort auf die Sünde des Volkes, als Verdienst für die Sünde des Volkes, von Ferne. Ja, Gott ist wirklich im Regiment, er sitzt auf dem Thron, er überblickt alles. Er ist nicht wie wir müssen ja improvisieren. Gott muss nicht improvisieren, wirklich nicht. Improvisieren heißt ja, auf Unvorhergesehenes hin handeln. Das ist ein italienisches Wort. Ad improviso heißt nicht vorhergesehen. Und improvisare heißt auf Unvorhergesehenes hinhandeln müssen. Das gibt es natürlich bei Gott nicht. Von Ferne kommen sie. Und schließen wir mit folgenden Versen aus Jesaja. Schließen wir diese Stunde mit Jesaja 46. Ich habe den Vers gestern schon gelesen. Lesen wir sie noch einmal, die Verse 9 bis 11, gedenke des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun, der ich einen Raubvogel rufe von Osten her aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Das wird hier gesagt, Jahrhunderte bevor es eintraf. Gut, Pause.